So, wir haben heute vereinbart, dass wir kurz einmal durchgehen, den Stoff im Hinblick auch auf die Ursprung. Und vielleicht, also wir kehren von Beginn dieses Skriptums weg. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir Fragen zwischen, wir haben 100 Punkte vergeben und es werden zwischen Fragen gestellt, die zwischen 10 und 20 Punkte beinhalten. Wobei noch 100 Gruppierungen sind, dass Sie erkennen können, wie die Wertigkeit der einzelnen Fragestellungen sind. Es sind für ein positives Ergebnis 50 Punkte, bzw. 51 Punkte notwendig. Ja. Die Ausrichtung ist so, ich meine, wenn man so durchgeht, gibt es halt in der Zwischenzeit so viele Fragen, die anscheinend auch hier kursieren. Das heißt, am Ende des Semesters treten sie am besten nicht an, da fragt der Leute, dass er hier selbst versagt. Also, in dem Sinne werde ich mich bemühen, hier auch noch darzulegen, was ich selbst, auf was ich besonders Wert lege in der nächsten Runde. Wir haben am Beginn so über die Marktkonferenz in der Arbeitswelt etwas gesagt. Ich möchte, bitte, können Sie ausschalten dort? Das kann man nämlich jetzt nicht mehr von hier steuern, dass Sie und dass Sie da drüben sind und nur wenn ich Sie bitte, Zeit zu schalten. Ja, ich will wissen, wo ich bin. Ich will wissen, wo ich bin. Ah, okay, well, in der Kombination. Okay. Also, im Grunde genommen, so die Makrotrends, das ist ja etwas nur sehr Generelles. Ja, ist eigentlich nicht spezieller Prüfungsstoff. Aber was wichtig ist, und auf was ich ja einen besonderen Wert lege, ist diese Systembetrachtung des Systems Unternehmer. Ja, und dort ist eben die Frage, wenn man das so durchgeht, und zwar, und sich die Frage stellt, was sind die Eigenschaften des Systems Unternehmer? Und wenn Sie sich erinnern können, wir haben dort unterschiedliche Eigenschaften kennengelernt und ich habe mich insbesondere mit offen, dynamisch, zielorientiert beschäftigt. Und alle unsere Ausrichtungen bei der Gestaltung von Unternehmern, auch nachher bei den Gestaltungsansätzen, war die Frage der Zielorientierung. Ja, Zielorientierung ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, auf die ich in der Vorlesung eingegangen bin. Ja, und demgemäß können wir davon ausgehen, dass irgendeine Frage im Zusammenhang mit der, was die Welt erkennen will, Frage war, was sind Eigenschaften eines Systems Unternehmer? Nennen Sie einzelne Eigenschaften. Das ist eine Frage mit drei Punkten, weil es ist eigentlich nur eine Auflistung. Und dann geht es aber darum, dass man nachgefragt, beschreiben Sie Zielorientierung näher. Dort könnte es sein, beschreiben Sie, was ist ein Sachziel, ein Formalziel. Sachziel, Formalziel, das ist wichtig. Dann auch, was ist multiple Zielsetzung? Diese Sache. Was ist multiple Zielsetzung? Beispiele zum Beispiel für diese multiple Zielsetzung. Das könnte aber auch sein, Beispiel, was ist ein Sachziel und was sind multiple Ziele. Wobei man sagt, wenn man Ziele formuliert, beim Formulieren der Ziele, können Sie erinnern, habe ich immer gesagt, das ist zum Beispiel, das ist eher eine qualitative Beschreibung, kurze Durchlaufzeit. Aber zu sagen, die Durchlaufzeit von 3 Monate auf 2 Wochen zu reduzieren, das ist eine nicht nur qualitative Beschreibung der Ziele, sondern auch quantitative. in dem Sinne, dass wir sagen, wir haben eine qualitative, wir haben das Merkmal und die Ausprägung des Merkmales zu beschreiben. Und jetzt kann dieses, die Ausprägung in einer eher allgemeinen, qualitativen Weise beschrieben werden, aber auch in einer quantitativen, also quantifiziert werden. Da die Umsatzsteigerung, Sie haben das in den diesen Dingern hier das letzte Mal in diesen Filmen gesehen, geht es um eine Umsatzsteigerung von 5% oder geht es um eine Umsatzsteigerung von 50%? Ja? Ich kann ja nicht nur sagen, ich möchte eine Umsatzsteigerung haben, sondern ich muss sagen, eine Umsatzsteigerung und 50%. Ja? Das ist dann die quantitative Ausprägung. Und da ist natürlich auch interessant, was sind menschlich soziale Zinssetzungen? Und ich bin auch auf eine Sache ganz besonders eingegangen, wie Sie sich erinnern können, wer formuliert eigentlich diese Ziele? Das waren diese Stakeholders, ja. Diese, und dann habe ich gesagt, es ist ein Unterschied, ob Ziele vorgegeben werden, können Sie erinnern? Oder Ziele vereinbart werden. Wir haben da den Arbeitgeber, das Management für den Arbeitgeber. Also das waren ja diese, ja, also das waren diese Ziele, was die das waren diese Fragen, die Sie sich erinnern können. Wer formuliert die Ziele? Ja, ist ein Unterschied, ob der Kapitaleigner die Ziele formuliert oder das Management oder die Arbeitnehmer, also die Mitarbeiter. Ja. Wobei, wenn Sie im Skriptum blättern zu dem Thema Ziele, haben wir auch bei den Gestaltungszugang. Das müssten Sie sich in dem Zusammenhang auch anschauen. Und zwar, was wir dort ausgeführt haben zu den Zielen, ich schaue es jetzt gerade mal an, und zwar auf der Seite AN5, 6, 7. Da geht es eher eben darum, ist es eine korrektive Zielsetzung? Wenn wir sagen, wir können unsere Vorlesung verbessern, dann schauen wir uns in die Menge und dann sagen wir, was können wir verbessern? Das ist korrektiv. Präventiv ist, wenn wir sagen, zukünftige Vorlesungen wollen wir so konzipieren, dass sie diesen Zielen gemäß ausgerichtet sind. Und prospektiv ist, wenn wir uns völlig neue Formen des Lernens überlegen. Völlig neue Formen der Wissensvermittlung. Völlig neue Formen, wie man einen Stoff erarbeiten kann. Das wäre dann auf der Ebene von prospektiv. Also in dem Sinne kann man etwas gerne sagen, schauen Sie sich die Ziele und die ganzen, alles mit den Zielen sehr gut an, weil in dem Zusammenhang gibt es sicher eine umfassende Fragestellung. Aber ich möchte noch einmal etwas zurückkommen, was natürlich der Einstieg bei dem Ganzen ist, ist natürlich die Frage, was ist ein Sachziel und was ist ein Formalziel. Ne? Ja, und mein Beispiel war ja immer, wir haben das Smart Car gesehen, den Film, PKW zu produzieren, das Sachziel und mit einer entsprechenden Wirtschaftlichkeit, mit einer entsprechenden Zufriedenheit der Mitarbeiter, mit einer entsprechend geringen Kapitalbindung, das sind die formalen Ziele gewesen. Ne? Ja, und wenn ich sage, Durchlaufzeit, Kapitalbindung, Zufriedenheit der Mitarbeiter, dann sind das Ziele, die auf einer unterschiedlichen, wie im Sinne einer multiplen Zielsetzung zu sehen sind.
Müssen Sie dessen Richtung, was zu Spiral geht. Ja? Also, das sind Ziele in dem ganzen Querbezug. Sagen wir mal, was sind Ziele? Wer definiert die Ziele? Wie müssen Ziele richtig formuliert sein? Auf das kommt es ja eigentlich an. Und welche Qualität von Zielen sind? Korrektiv, präventiv, prospektiv. Ja, in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt gerade bei den Zugängen sind, ja, vielleicht ein Punkt, der natürlich, sagen wir so, der schon sehr wichtig ist, aber diese drei Modelle, der funktionale Ansatz, der komponentenorientierte Ansatz und der prozessbezogene Ansatz, das ist auch etwas, was wieder als eigener Komplex wichtig ist. Welche Grundansätze und Grundmodelle, das lautet eben, welche Grundmodelle gibt es im Sinne der Gliederung von Unternehmen? Das waren die drei Ansätze. Was unter Management zu verstehen ist, vom Inhalt, was versteht man unter Management? Wenn man sagt, was versteht man unter Management, haben wir zwei Ansätze kennengelernt, und zwar den funktionsorientierten Ansatz und den institutionellen Ansatz. Wir haben auch eigentlich im Weiteren nur den funktionsorientierten, das heißt also, welche Aufgaben, welche Funktionen umfasst Management, diesen Ansatz haben wir eigentlich uns mit dem im Wesentlichen beschäftigt. Also Management, Planung, Steuerung, Organisation, Kontrolle, Führung, Koordination. Da müssen Sie halt einen dieser Ansätze kennen und beschreiben können. Und diese Abbildung ist im Querbezug zu diesen Unternehmensmodellen von vorhin von Bedeutung. Ja, das könnte eine Frage sein, denn ich erkläre es erst einmal, die Frage könnte sein, wie lassen sich Managementmodelle methodisch einordnen? Sie werden viel in der Literatur lesen und wie lassen sich solche Managementmodelle einordnen? Und wir haben eine Einordnung gehabt nach der Zielorientierung, die Einordnung nach Prozessmodellen, nach Funktionsmodellen und nach komponentenorientierten Modellen. Ja? Dass man sagt, okay, diese Einordnung sind eigentlich auf der einen Seite geht nach diesem zielorientierten Ansatz. Mir geht es also noch nicht darum, dass Sie eine Auflistung von dem machen, sondern dass Sie das im Querbezug zu dem Vorhergehenden beschreiben können. Je nachdem, welche Zielorientierung ist, gibt es Ansätze, die ganzheitliche Ansätze sind, oder wo man nur eine Komponente eben herausgreift, dieses Kostenmanagement zum Beispiel, oder das Gesundheitsmanagement. Ein Ansatz, eine Zieldimension wird besonders betont. Und dann gibt es eben unterschiedliche Zugänge, je nachdem, ob ich eine Komponente herausgreife, wie zum Beispiel bei das IT-Management, das ist nur eine Komponente betrachtet, oder nur ein Ressource-Management, ein Komponente Mensch. Und dann der Punkt, dass ich eine bestimmte Funktion innerhalb eines Unternehmens herausgreife, entweder den Vertrieb, das spricht von einem Vertriebsmanagement oder das Produktion des Produktionsmanagements. Also, dass Sie diesen Querbezug interpretieren können. Das kann auch so sein, dass man Ihnen so eine Abbildung zeigt und sagt, interpretieren Sie die Abbildung im Querbezug zum Management, zu diesem Grundmodell. Müssen Sie, kennen Sie das, kriegen Sie das? Und dann haben Sie den Querbezug zu einem Grundmodell zu diskutieren. Also, im Wesentlichen aus dem Kapitel Ziele und grundsätzliche Modellansätze.
Vorgehensmodell, was hat das für einen Bezug zu diesem Gruppenmodell? Ja.
Genauso wie ich jetzt vorher gesagt habe, wir haben 6 Gestaltungsfelder. Und jetzt, diese 6 Gestaltungsfelder, welche Grundmodelle liegen eigentlich dahinter? Ja, und dann sagen Sie, da haben Sie 6 Gestaltungsfelder und skizzieren Sie die Grundmodellbestellung dazu. Ja. Nein, das ist jetzt ein Grundmodell und das werden wir bei den Vorgehensmodellen, habe ich Ihnen Vorgehensmodelle nachher geschildert, ja, im letzten Kapitel. Da war einfach mal ein Problem, dann gibt es die Projektvorbereitung, die Planungsvorbereitung, dann die Formulierung der Ziele und die Gestaltungsziele und Bedingungen, dann Analyse, Synthese, Bewertung. Ist eigentlich das gleiche, dieses nachfolgende Vorgehensmodell, hat eigentlich dieses Grundmodell als Basis. Ja. Auf das kommen wir später zu sprechen. Ja. Also das hat nichts mehr rein. Ja. Davor, was ich hier schildere. Anyway. Weil das, ich bleibe jetzt bei den ersten 2 Kapiteln, da wird man ausführlicher, aber schauen Sie sich die Gestaltungsfelder besonders gut an, dieses Kontext mal. Aber etwas, was für Sie eigentlich besser auch wichtig ist, ist diese 4 relevanten Gestaltungszugänge. Wir haben gesagt, je nachdem auf welcher Ebene wir sind, dann haben wir den Systemumfang, welchen Systemumfang wir haben. Dann die Gestaltungsrichtungen, das war das. Und dann die Partizipation. Ja. Jetzt eine Frage aus dem nächsten Komplex, die auch eine Grundsatzfrage ist, ist, wie kommt menschliche Leistung zustande? Dann, das ist in meiner Abbildung bei so drinnen, aber in ihrem Skriptum ist, und welche Bedeutung hat dabei die Motivation? Und bei der Motivation, was versteht man unter, welche Arten von Motiven gibt es? Waren das solche Motive? Und dann war etwas ganz ein, was ist intrinsisch und extrinsisch? Was versteht man dazu? Darunter. Intrinsisch, extrinsisch.
Wieder auf eine Dimension das zurückzuführen.
und das braucht man ja in den Nutzenbewertungen ja auch, da gibt es unterschiedliche Nutzen und so weiter. Im Endeffekt gibt es mehrere Faktoren, die nebeneinander stehen. Und da sage ich, und wie kann ich eine Skalierung zustande bringen? Das ist auch eines Faktor. Und diese, natürlich gibt es diese Versuche. Ja. Und die Aussage wird, das wäre ja dann die Unterinterpretation, wenn sie sich so weit auseinandergesetzt haben, dass sie sagen, im Grunde genommen, diese Grundbedürfnisse, die wir hier haben, diese Sicherheitsbedürfnisse, diese physiologischen, sind eigentlich in unseren Ansätzen Hygienefaktoren. Ja, wenn die nicht erfüllt sind, kann eigentlich in der heutigen Arbeitswelt Zufriedenheit zustande kommen. Aber der Ansatz ist eigentlich einer, der im einen Fall eine Hierarchie auf der anderen Seite sagt, selbst der sagt mir folgendes, wenn du eine hohe Wertschätzung genießt, ja, aber die Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind, wirst du trotzdem nicht zufrieden sein. Das ist die Aussage vom Herzen. Ja. Also wenn etwas Übergeordnetes war, also in Erscheinung tritt, aber etwas der Untergeordneten nicht wäre, dann kommt nicht Zufriedenheit zustande. Aber natürlich, es ist alle Dinge werden versucht, in irgendeiner Weise zu interpretieren und messbar zu machen, und das ist natürlich unterschiedlichste Untersuchungen in der Richtung gibt. Okay, also diese Frage, alles was mit diesen Bedürfnissen und in Zusammenhang steht. Das sind aber im Skriptum nicht sehr viele Seiten. Sie müssen das eher dann verstehen. Ja, ich meine, das ist ja echt, oder? Diese Abbildung, dass man diese Qualifikationskomponenten, das ist ja etwas, was ich predige im Hinblick ihrer eigenen Ausbildung. Ja? Eben, dass sie unterschiedliche Kompetenzen erwerben, Fachwissen, Methodenwissen, dass sie möglichst kreativ werden können. Aber auch der wichtige Punkt ist eigentlich der, den ich nachher auch hier immer wieder interpretiert haben möchte, was kognitive und emotionale Kompetenz ist. Ne? Ja, das ist also diese Abbildung ist im Querbezug zur näheren Erläuterung dieses Aspektes von Bedeutung.
Irgendwo dazu schreiben, Verrichtung bei Aufgaben nach Beschaffung, Produktion, Vertrieb.
das ist eine verrichtungsorientierte Gliederung oder Objekt. Jemand hat BKW, LKW, Sonderfahrzeuge, das ist eine Objektgliederung, wenn ein Unternehmen das Fahrzeug herstellt. Ja. Also, wobei wir diese Aufgabengliederung ist ja die Basis für die Bildung von Organigrammen, ne? Im Zusammenhang mit Leitung. Die Gliederung des Leitungssystems. Da könnte ja auch sein, eben jetzt ein Beispiel anzugeben, was heißt Verrichtungsmodell, was heißt Objektmodell, was heißt Regionalmodell, und geben Sie ein Beispiel für ein kombiniertes an. Das wäre eben zum Beispiel von, wenn ich Sparte, Unternehmen gemeinsam eine Verwaltung habe. Ja, das wäre kombiniertes. Oder für die gemeinsam noch zusätzlich eine Forschung und Entwicklung und zusätzlich eine Verwaltung. Das wäre ein kombiniertes Modell. Und weil diese einfachen Modelle, die gibt es ja gerade wenn Objekt oder wenn die Gliederung nach dem Regionalmodell ist ja das meistens nicht in dieser einfachen Form, sondern das ist ja das Regionalmodell und das Objektmodell ist ja nur bei größeren Einheiten überhaupt sinnvoll. Während bei kleineren Einheiten spielt sich so ein Verrichtungsmodell auf. Das heißt, normalerweise, wenn Sie selbst wenn Sie einen Geschäftsbericht anschauen und diese Gliederung haben, dann wird es nicht nur Sparten, sondern hier werden wir Ihnen das skizzieren, dann werden Stäbe noch sein, dann werden zentrale Einheiten sein, zumindest ein einheitliches Finanz- und Rechnungswesen, ja, im Sinne einer zentralen Verwaltung. So. Also, diese Grundmodelle, die Aufgaben, die noch und diese Grundmodelle, das ist eigentlich wichtig. Und wie diese Grundmodelle zusammenwirken. Im Sinne der Mehrlinienorganisation, haben wir die Matrixorganisation kennengelernt. Und diese Abbildung hier ist eine Matrixorganisation und diese Abbildung ist auch eine Matrixorganisation. Ja. Und jetzt wäre natürlich eine Frage, beschreiben Sie eine Matrixorganisation als Unternehmensorganisation? Beschreiben Sie eine Matrixorganisation als Unternehmensorganisation, dann ist es genau diese Abbildung. Das ist auf der einen Seite eine Gliederung nach Funktionen oder Verrichtungen und nachher nach Sparten. Ja? Das wäre eine Matrixorganisation im Sinne einer Unternehmensorganisation. Als Zweilinienorganisation. Und eine Matrixorganisation als Projektorganisation ist, dass man, und das würde ich bitten, man könnte sie jetzt wieder Beschaffung, Produktion, Vertrieb hier schreiben statt dem Begriff Primärorganisation. Da würden Sie zum Beispiel hier nach Verdichtungen das gegliedert haben. Nach Verdichtungen hier gegliedert. Und dann wird ein Projekt installiert mit einem Lenkungsausschuss, mit einem Projektleiter, mit Teilprojektleitungen. Das könnte sein die Errichtung einer neuen Produktionshalle. Und dann gibt es Leute, die mit dem Bau, mit dem Layout, der Einrichtung, mit der Organisation, mit dem Personal, mit der Schulung betraut sind und die greifen auf die anderen Bereiche teilweise zurück oder beim Bau greift natürlich auf innen auf niemanden zurück. Ja? Und der Unterschied besteht darin, dass die diese Projektorganisation als Maßnahmenorganisation nur auf eine bestimmte Zeit ausgerichtet ist, also auf die Projektlaufzeit ist diese ausgerichtet und diese vorhergehende Unternehmensorganisation ist eine Organisation, die längerfristig auch Bestand hat. Ja, das ist der wichtigste Unterschied. Das eine, mit dem Ende des Projektes ist diese Organisation wieder wird die aufgelöst. Und dann wird angenommen ein neues Projekt aufgebaut. Und hier dagegen ist diese zwei Dimensionen werden im Sinne der normalen Abwicklung langfristig umgesetzt. Wobei die Problematik ja nur in dem immer die Frage der Schnittstellen ist, und zwar, wenn jemand anordnungsbefugt ist in der Richtung und in der Art. Wie ist das Zusammenspiel dieser in der Schnittstelle? Und wo wird dieses Problem gelöst? Womit? Mit der Stellenbeschreibung, ja. Also, in der Marvis-Organisation ist die Stellenbeschreibung von besonderer Bedeutung und klärt, welche Kompetenz die eine Dimension und welche Kompetenz die andere hat. Das funktioniert nicht nur nach Zuruf. Das muss man sich sehr gut überlegen. Ja. Und meistens werden zum Beispiel in einer solchen Marketingorganisation die Spartenmenschen da, die diese Spartenleitungen haben, zum Beispiel unter dem Begriff Product Manager bezeichnet. Die betreuen das Produkt über alle Funktionen hinweg. Das wären die Product Manager. Also, in irgendeiner dieser Dimensionen, die Sparte, Pharma und Stoffe bedeuten. Und dann auch einen besonderen Akzent haben. Meistens sind die Product Manager jene, die einen besonderen Kundenkontakt haben, die den Marktkonkurrenten besonders betonen und die eigentlich sich damit auseinandersetzen, ob die interne Abwicklung Zeit bzw. termingerecht vor sich geht. Aber ein Eingreifen in die Produktion, in technologische Fragen, ist nicht gegeben, meistens. Sondern nur, was das Produkt betrifft und was die Relation dieses Produktes zum Markt betrifft. Ja, dort ist das, sind die besonders eingesetzt. Also das ist der Punkt zur wichtigen Frage. Stellen Sie eine Matrixorganisation als Unternehmensorganisation und als Projektorganisation dar. Wo liegt der grundsätzliche Unterschied? Wie wird das Konfliktpotenzial gelöst, das dabei entsteht, gelöst? Führungsstil. Das ist schon vielleicht interessant. interessant, was ist überhaupt ein Laissez faire für uns Dinge? Ja. Dass wir nicht hoffentlich eines Tages ein Manager werden oder ein Managerin werden, die noch eine Laissez faire Arbeit. Das ist auch, wir lassen eigentlich alles sozusagen schön gleiten und wir lassen alle agieren, wie immer die wollen. Der Vorgesetzte mischt sich nicht ein, der übernimmt auch keine Coaching-Funktion. Das ist nur eine ganz kleine Frage, aber die wichtige Frage ist eigentlich die hier. Also, was ist Laissez faire? Aber wir haben, was, worum geht es in diesem Verhaltens? Gibt da von Blake und Newton diese, wobei wir hier auf der einen Seite die Betonung der Produktion, bitte, ich hoffe, im Skriptum haben Sie schon dazu geschrieben, das ist die Sachleistung. Es muss ja nicht immer die Produktion im Sinne der Güter, der Erbringung von Gütern, sondern es könnte die Sachleistung sein, wenn Sie eine Software haben und Software entwickeln, ist es eben die Sachleistung des Programmierens. Das wäre dann die Produktion. Und auf der anderen in einer anderen Richtung ist hier aufgetragen, was? Die Betonung des Menschen. Ja? Also die Betonung des Menschen. Auf der einen Seite die Betonung des Menschen und auf der anderen Seite die Betonung der Sachleistung. Und dann gibt es eben unterschiedliche Felder und die Zielsetzung ist heute in unserer industriellen Umwelt bemüht man sich in diese Richtung zu bewegen. Auf der einen Seite eine hohe Sachleistung, die abverlangt wird, aber auch auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen entsprechend eingehen. Ja, und die Entfaltung des Menschen ebenfalls mitverfolgen.
Zugang, wir haben den Film gesehen, wo es darum gegangen ist,
dass ja Kundenservice aufbaue, 24 Stunden, dass der Kunde eine Nummer anrufen kann und eine Auskunft bekommt, was er machen soll, wenn er einen Unfall hat, ja, bei der Versicherung. Das ist eben die Frage der Zeitorientierung, aber auch die Frage der Sicherung der Beschäftigung in dem Sinne, dass man eventuell den Menschen unterschiedliche Arbeitszeitbüros gibt und damit mehrere beispielsweise beschäftigen kann. Aber auch, dass es Branchenunterschiede gibt und dass natürlich auch die sozialen Bedürfnisse der Mitarbeiter adäquat zu berücksichtigen sind. Das ist eigentlich dargelegt in der Seite 54 bis, wenn man so sagt, 58. Dieses Grundverständnis hinsichtlich Arbeitszeit und warum eigentlich Flexibilisierung der Arbeitszeit, das wäre eine Frage. Was versteht man unter Betriebszeit, Arbeitszeit und welche Gründe sprechen für eine Flexibilisierung? Wenn Sie unterschreiben, was Betriebs- und Arbeitszeit ist, sind das zwei Punkte. Wenn es auf die Frage wäre, 15 Punkte, ja, das sind natürlich. Das ist sozusagen, das ist etwas, was man sich einbringen muss. Das andere ist eher die Verständnisfrage, dass Sie das adäquat die wichtigen Punkte erläutern können. Genau. Das habe ich in der Vorlesung des IREC ausführlich gemacht, dass alles, was auf der die Personal 13, die Bewerberauswahl, worum es dabei geht.
Und dann war dabei
die Frage der Messung von N, die Messung von Einstellungen und auch wieder diese Likert-Zahlen und dann sagt, wann verwendet man eine gerade und eine ungerade Skala? Gerade Skala ist, wenn ich entweder die eine oder die andere Richtung betont haben möchte, also dass ich klar entscheiden muss, und diese ungeraden Skalen, wenn man durchaus Mittelwerte als akzeptabel ansieht in der Beantwortung. In der Notengebung haben wir ja auch diese fünfteilige Skala. Wenn man dagegen bei, zum Beispiel, stimmt oder stimmt nicht, stimmt eher oder stimmt nicht, dann möchte man hier entweder das eine, eine Antwort in die eine Richtung oder eine andere Richtung. Also, die Frage noch einmal: Bei der Personalauswahl, welche Verfahren gibt es in der Personalauswahl? Welche Bedeutung haben Persönlichkeitstests? Was ist der Inhalt von einem Persönlichkeitstest? Das ist etwas. Und dann die Frage, was bestimmt Einstellungen? Was sind Einstellungen und wie beeinflussen die Einstellungen das Verhalten? Und wie kann man das messen? Das würde ich als wichtigen Teil in diesem, in dem Kapitel ansehen.
Eine Rolle spielen,
geschrieben hat. Im letzten offenen eigentlich am wenigsten natürlich. Und wie schaut ein einfaches Vorgehensmodell aus? Und dort könnte es sein, was muss in der Planungsvorbereitung berücksichtigt werden? Das haben Sie im Skriptum eben ausführlich. Also diese Systemgruppenphasenprojektorganisation. Das werde ich zum Beispiel nicht fragen. Ja. Was bedeutet Business Reengineering, um was geht es dabei, was ist die Grundphilosophie? Das ist auch eine Grundphilosophie, was unter diesen vier Schlüsselelementen zu verstehen ist. Aber das ist halt ein spezieller Ansatz, ist wahrscheinlich jedem was eigenes, der war so ein Ansatz. Das ist die Abbildung allgemein, wo man eben, und auf was geht uns in der Planungsvorbereitung. Naja, was ist das Spot-Analyse? Da gibt es die simple Frage dabei, entweder wird meistens der Teil abgefragt, beschreiben Sie die Planungsvorbereitung, oder was versteht man unter Spot-Analyse? Ja, das wären eigentlich die wesentlichen Ja, insgesamt wird es im Wesentlichen von der Polizei innerhalb der Kapitel waren zwei, drei Fragen, die ich speziell herausgearbeitet habe jetzt. Ne? Und über die Kapitel kommt jetzt von jedem aus diesen sechs Kapiteln, kann man sagen, eine Frage jeweils. So dass ein Querschnitt abgeprüft wird. Nach der schriftlichen Prüfung haben Sie ungefähr 14 Tage später die Noten und können sie bei uns auf der Homepage abrufen. Das können Sie nachsehen, wenn Sie haben. Was gibt es Fragen zur Länge der Prüfung? Wie lange? 1,5 Stunden. Ja, es scheint nicht nur eine 1,5 Stunden, das ist ziemlich eine intensive Angelegenheit. Ja. Sie müssen sich mit dem Stoff recht gut beschäftigt haben, damit es auch gute Wiederholungen kommen. Stichworte alleine sind ERB. Man muss das schon schauen, dass sie das so bringen, dass man beurteilen kann, ob sie das auch entsprechend verstanden haben. Haben Sie Fragen? Jetzt haben wir überlegen. Die haben das letzte Mal gekauft bei Kritik zur Polen. Ja, das war ja der überwiegende Teil, war der Kritik zur Polen. Ja, wir sind davon ausgegangen, dass Sie jetzt für diejenigen sozusagen sagen, auf was gehen Sie in der nächsten Runde besonders los. Das kann im Dezember, das ist eine andere Welt, es ist viel kälter als im Moment. Also, ich will mir jetzt nicht festlegen, wenn man das so nicht tragen zu dürfen, oder? Ja. Aber wir können eigentlich, wenn ich schon selbst, wenn Sie herkommen, wenn ich sage, was ist das Essentielle des Stoffes, den ich vermitteln möchte? Hier. Und da habe ich mich jetzt auch auf den Kernpunkte jetzt konzentriert und glaube, wenn Sie ihn erfasst haben, haben Sie den Stoff auch insgesamt gut im Blick und was eine Stelle ist und was ein Stab ist. Ja? Und wie das definiert ist, das braucht man die Ihnen dann später irgendwann. Ja. Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute.